Wir unterbrechen kurz für eine Werbepause. Heute geht es um eins der ältesten Lebensmittel der Menschheit, die Knochenbrühe. Proteine, Kollagen, Mineralstoffe und wichtige Aminosäuren, die sind, das wisst ihr aus unserem Podcast, gut fürs Bindegewebe, für die Darmgesundheit und für die Gelenke und. Knochenbrühe hat meine Oma tatsächlich früher selbst gekocht und ewig dafür am Herd gestanden. Heute ist das wesentlich einfacher mit den Knochenbrühenkonzentraten von Jarmino. Glas auf, einen Teelöffel in heißes Wasser einrühren, fertig. Ich nehme Knochenbrühe ja auch gerne so zum Kochen, zum Beispiel zum Würzen, also wenn ich eine Soße mache und da noch der Geschmack fehlt. Ich koche aber auch direkt das Gemüse in der Brühe, da muss ich da eigentlich gar nicht mehr viel dran machen und es schmeckt direkt gut gewürzt. Manchmal trinke ich die Knochenbrühe auch pur zum Abendbrot statt Tee oder wenn ich zwischendurch mal Lust auf was Herzhaftes habe. Die Knochenbrühen von Jarmino sind traditionell 20 Stunden aus 100% Bio-Rinderknochen vom Weiderind gesimmert. Und als Whole Food Matrix enthält Knochenbrühe, ich habe es eben schon erwähnt, von Natur aus Kollagen, Gelatine, Aminosäuren, Mineralstoffe und GAGs sowie 5 Kollagentypen. Und ihr wisst, wie wichtig das alles für unseren Körper und unsere Gesundheit ist. Deswegen sagt man bei Jarmino auch Knochenbrühe mehr als Kollagen. Und da meine Oma die damals schon immer gerne gegessen bzw. getrunken hat, ist auch klar, Knochenbrühe ist was Traditionelles und kein kurzfristiger Trend. Guckt euch das Ganze mal an und entdeckt das Jarmino Knochenbrühenkonzentrat. Den Link dazu findet ihr bei uns in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Sie können Unterstützer sein, Nahrungsergänzungsmittel, die das auszugleichen scheinen, was unserem Körper gerade fehlt. Trotzdem muss man dieses Thema kritisch und liebevoll zugleich mit der Lupe betrachten.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
66% der Deutschen haben 2024 Nahrungsergänzungsmittel gekauft, also deutlich mehr als jeder Zweite. Da es aber nicht immer ganz einfach ist, welche Substitution genau wie eingenommen werden soll, haben uns ganz viele Mails zu dem Thema erreicht und das auch aus vielen, vielen Bereichen. So viele, dass wir uns heute für eine Sonderfolge zu Nahrungsergänzungsmitteln entschieden haben.
Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Fachärztin für Innere Medizin und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Und Andrea Hacke, Journalistin und Redakteurin für diesen Podcast. Wir legen rasch los mit euren individuellen Fragen. Doc Fleck wird dazwischen aber auch viel einstreuen, was allen Hörern eine gute Hilfe sein kann. Vorweg ist schon mal zu sagen, bitte die Nahrungsergänzungsmittel danach einnehmen, was ihr individuell nach einer Blutuntersuchung und der Bestimmung der Nährstoffe wirklich braucht. Also nicht unterwegs einfach mal Vitamin D, Magnesium oder Jodkapseln kaufen, so nach dem Motto, soll ja gesund sein, wenn man noch gar nicht weiß, ob einem diese Nährstoffe überhaupt fehlen. Einfach deshalb, weil ein zu viel an bestimmten Nährstoffen sich dann auch negativ auf unsere Gesundheit auswirken kann.
Ja, ich würde es so einordnen. Ich sehe bei vielen Menschen, die gar keine Nahrungsergänzung nehmen und zum Beispiel doch sehr einseitig essen, dass wir sehr, sehr schnell in Nährstoffmangel kommen. Selbst kann ja sein, dass man jetzt auch sagt, auch wenn eine Mineralienanalyse 90 € kostet, aber das ist auch viel Geld, ne? Und trotzdem möchte ich auch, dass wir mit dieser Folge sensibilisieren von zu viel, aber auch von zu wenig. Und wie man in diesem fürchterlichen Dschungel da draußen, wo es so auch teilweise schlimmste Qualitäten gibt, sich noch zurechtfinden kann. Es gibt in der Tat auch die Beobachtung, dass Menschen, wenn sie jetzt jahrelang inflationär unkontrolliert zu viel einnehmen, das muss man aber auch sagen, ist eher die Ausnahme als die Regel, eine Gefahr haben könnten für Überdosierungen. Also Beispiel, wenn man wirklich langjährig zu viel Vitamin D einnimmt, kann das ein zu viel an Kalzium im Blut verursachen. Das ist wiederum ungünstig für die Herzgesundheit, kann Nierensteine beflügeln. Zu viel Vitamin A kann der Leber schaden oder auch zu viel Eisen kann Leberschäden ebenfalls bedingen oder auch die Magengesundheit beeinflussen. Vitamin C ist zum Beispiel ein Vitamin, was der Körper nicht so leicht akkumuliert. Also davon kann man sich eher kaum überdosieren. Aber falls man es überdosiert, nicht gut verträgt oder eine Neigung zu Nierensteinen hat, können längerfristig unkontrollierte Vitamin-C-Einnahmen auch Magen-Darm-Reizungen machen oder Durchfallprobleme begünstigen oder auch zu Nierensteinen führen. Was ebenfalls oft nicht bedacht wird, ist, dass auch zu viel Zink problemreich sein kann. Also zu viel Zink kann ja die Immunfunktion beeinträchtigen und sogar das Risiko von Infektionen erhöhen. Aber auch hier möchte ich aus meiner langjährigen Praxiserfahrung sagen, ich sehe eigentlich zu fast 100% eher Menschen in einem Zinkmangel als in einem Zinkübermaß. Das gilt jetzt vor allen Dingen für längerfristige Einnahmen. Und wo man aufpassen sollte mit B-Vitaminen. Viele Menschen sind B-Vitamin verarmt, aber wenn sie dann B-Vitamine einnehmen, muss man diese auch über die korrekten Blutmarker kontrollieren. Oder zum Beispiel Vitamin 12 sollte man nicht nur als Vitamin B12 kontrollieren, sondern als Speicherform des Vitamin B12. Das wird leider oft nicht korrekt berücksichtigt. Und wenn man zu viel B6 hat zum Beispiel, kann das die Insulinresistenz fördern. Deswegen, ich nehme auch einen B-Komplex ein, aber ich habe jetzt für mich herausgefunden, in welchem zeitlichen Abstand ich die Tablette schlucke. Selten gebe ich mir auch mal B-Vitamine auch mal über eine Infusion oder eben über einen anderen Weg. Aber man muss es kontrollieren. Und dann kann das wirklich aus Sicht der ganzheitlichen Medizin, die auch das individuelle Nährstoffversorgungsprofil des Einzelnen berücksichtigt, wirklich enorme Sprünge nach vorne machen. Das tut mir immer so leid, dass ich so beobachte in der Bewertung dieser Sache, dass, wenn man sich mit was nicht auskennt, dass das eher schlecht gemacht wird. Und ich habe ja vor 25 Jahren auch noch nicht mit Mikronährstoffen so weit gearbeitet. Ich fing sehr früh an, mit Omega-3 zu arbeiten, habe dann auch eigentlich auch durch viele Erfahrungen meiner Patienten immer mehr dazugelernt und dann erst durch meine Ausbildungen und durch die praktischen Anwendungen gesehen, was möglich ist. Zum Glück gibt es ja auch Studien zu diesen Präparaten, aber auch nicht so viel, wie man sich wünscht, weil da fehlt einfach das Geld. Aber wir wissen zum Beispiel heute, dass in der Psychosomatik, Psychotherapie, dass in der Behandlung von Ängsten und Depressionen zum Beispiel Nährstoffmängel ausgeglichen werden müssten. Da könnte man so vielen Menschen helfen, allein über die Versorgung mit Nährstoffen ein besseres seelisches Befinden zu erreichen. Das ist auch noch ein Riesenthema, was gar nicht so adäquat berücksichtigt ist. Ne?
Okay, fangen wir mal mit unseren Fragen an. Ich habe da nämlich noch einige.
Sorry, ich bin schon wieder so, ich gehe dann immer in Tauchanzug und dann, ja, jetzt tauchen wir noch eine Etage tiefer. Also ich bin keine Taucherin, keine Angst, aber das wäre nichts für mich, aber im metaphorischen Sinne bin ich das doch sehr wohl.
Uns hat nämlich eine Mutter geschrieben, Cornelia, deren 30-jährige Tochter leider an Brustkrebs erkrankt ist. Also die bekommt seit einigen Monaten eine Chemotherapie. Danach soll die erkrankte Brust auch abgenommen werden. Und die Mutter möchte deshalb wissen, kann man unter dieser Behandlung Nahrungsergänzungsmittel zur Abschwächung der Nebenwirkungen einnehmen oder würde das die Krebszellen vielleicht sogar noch triggern?
Also das ist eine ganz, ganz individuelle Frage, die man eigentlich auch nur, sage ich mal ganz ehrlich, seriös beantworten würde können, wenn man jetzt genau weiß, was bekommt sie da. Ja, weil es gibt in der Tat Präparate, die in der Krebstherapie verwendet werden, wo man wirklich sagt, in diesem Zeitfenster der akuten Therapie sollte man bestimmte Dinge nicht einnehmen. Wenn jetzt jemand eine Chemotherapie hat, sollte eine zusätzlich begleitende Mikronährstofftherapie immer mit den Ärzten abgestimmt sein. Ich rate da wirklich davor ab, jetzt nur auf eigene Faust das nicht abstimmen zu lassen. Und was man aber sagen kann, ist, dass zum Beispiel eine ausreichende Versorgung mit Selen als Bestandteil der antioxidativ wirkenden Enzyme sehr, sehr wohl komplementärmedizinisch sehr hilfreich sein kann. Und zum Beispiel die gute Versorgung mit Vitamin A und Carotinoiden sind wichtig für die Regeneration der Schleimhäute während einer Chemo- und Strahlentherapie oder eine gute Versorgung auch mit Aminosäuren. in so einem Fall finde ich es immer sehr wichtig, dass man als Grundlage von allem sagt, eine fantastisch gut individuelle passende Ernährung ist das A und O. Und dann aber eine individuelle Therapiestrategie ergänzend dazu ist absolut hilfreich. Also das sehen wir auch in der Praxis. Aber ich würde wirklich auch schauen, dass man eine Top-Versorgung hat mit Omega-3. Und zwar in einer Quelle, die wirklich die besten Chancen auf eine gesunde Wirkung hat. Also frisch gepresste Algenöle wie Leinöl mit Zusatz von DHA, EPA aus Omega-Safe patentierten Herstellerquellen. Dann optional auch Zusatz von Weizenkeimöl als antioxidatives Vitamin E. Und man sollte auf eine adäquate Versorgung mit Vitamin D achten, unbedingt. Mhm. Vitamin C kann auch hilfreich sein, aber zum Beispiel würde ich, wenn man jetzt mit Vitamin C als Infusion arbeitet, den Zeitpunkt der Gabe ganz individuell abstimmen mit den anderen therapeutischen Sachen. Und da würde ich auch immer, dass jeder, der von so einer schweren Krankheit betroffen ist, für sich abwägt, was ist für mich wirklich individuell das Richtige. Ich glaube, das spürt man schon. Aber auch hier kann ich sagen, das eine schließt das andere nicht aus. Und das ist eigentlich eine sehr versöhnliche Nachricht. Ne?
Dann hat uns Sandra geschrieben, die nach unserem Podcast gemeinsam mit ihrem Freund damit begonnen hat, gute Öle zu nutzen und dabei auch auf DHA und DPA als Inhaltsstoffe zu achten. Nun hatte ihr Freund leider eine Lungenembolie, nimmt deshalb das Medikament Xarelto ein. Und beide haben gelesen, dass das bei gleichzeitiger Einnahme von DHA und DPA Ölen problematisch sein kann. Sie fragt deshalb, könnten Sie uns aufklären, ob und wie viel von der Dosis verträglich ist und was überhaupt das Problem daran sein könnte?
Das ist ganz wichtig. Das zeigt, dass wir noch sehr, sehr viel zu tun haben, um aufzuklären. Und Omega-3-Fettsäuren haben wirklich einen fantastischen Nutzen für die Gesundheit. Sie haben allerdings, wenn man sie in extrem hohen Dosen zu sich nimmt oder einen hohen Wirkspiegel erreicht, eine blutgerinnungsbeeinflussende Wirkung. Sie können nämlich das Blut dünner machen. So, jetzt wissen wir aber nicht, was der liebe Freund, der die Lungenembolie hatte, für einen Omega-3-Bedarf hat. Deswegen wäre es jetzt nicht solide, wenn ich sage, nehmen Sie doch ein Teelöffelchen davon und so, sondern am besten würde man so vorgehen, man lässt sich einen Omega-3-Spiegel messen. Wenn er da eigentlich zu niedrig dosiert ist, hat er eigentlich einen höheren Bedarf. Und man sollte die Dosierung dann so anpassen, dass er in einem niedrig normalen Wirkspiegelbereich ist. Und dann muss man auch bei den klassisch dosierten Präparaten nicht in die große Sorge gehen. Aber verständlicherweise schreiben Medikamentenhersteller, die Pharmafirmen, diesen Hinweis auf den Beipackzettel, weil das theoretisch sonst nach hinten losgehen würde, wenn jemand zu viel Omega-3 zu sich nimmt. Also das ist individuell zu beantworten. Dosis, Wirkung hängt von der Resorption im Körper ab. Deswegen wäre es gut, Wirkstoffspiegel bestimmen und daraufhin die Dosierung anpassen. Und dann, man kann ja auch einfach die Dosis halbieren. Ja? Und dann ist man schon mal auch mal sehr gut abgepuffert. Mhm. Also die Patientengruppe, die von uns versorgte, die auch solche Präparate nehmen. Wir haben Patienten mit Zustand nach Lungenembolie, die nehmen alle auch täglich ihre Portion Algenöl und da ist nichts passiert. Kann ich seit Jahren sagen. Mhm. Aber trotzdem ein bisschen aufpassen.
Wie sehr muss ich denn insgesamt auf Wechselwirkungen achten? Ist es wichtig, bei jedem neuen Medikament, das mir ein Arzt verschreiben will, auch gleich alle Nahrungsergänzungsmittel zu nennen, die ich zu Hause so rumstehen habe? Also auch bei einem Antibiotikum zum Beispiel?
Nein, das wäre mein Wunschtraum, dass wir hierzulande und weltweit alle Weißkittel in so einen Ausbildungsstand bekommen, dass man da gar keine Probleme hätte. Ich stelle mir das gerade nur plastisch vor, wenn jetzt alle Menschen, die uns zuhören, ab jetzt in der Arztpraxis sagen, jetzt schlucke ich noch das, wie sieht denn das mit dem Blutdruckmittel aus? Gibt es dann gleich ein kleines Chaos. Aber streng genommen muss man schon sagen, es gibt wirklich Wechselwirkungen, Zum Beispiel wichtige möchte ich deswegen hier, dass wir die nochmal rekapitulieren. Also zum Beispiel, wenn man ein Antibiotikum nimmt und Calcium oder Calcium mit dem oft eingenommenen Schilddrüsenhormon L-Thyroxin, dann kann das dazu kommen, dass die Aufnahme vermindert wird. Also deswegen sollte man zum Beispiel wirklich die Einnahme von Schilddrüsenhormon und von Calcium oder die Einnahme von Antibiotika und Calcium um 2 Stunden Abstand verschieben. Oder wenn man Zink und Antibiotika nimmt, kann das auch die Aufnahme von Antibiotika etwas reduzieren. Auch hier empfehle ich eine zeitversetzte Einnahme. Dann hatte ich übrigens in unserer tollen Folge über Kräuter, wer das noch nicht auf die Ohren gekriegt hat, bitte mal reinhören, angesprochen, dass Johanniskraut, wenn man das als Nahrungsergänzung nimmt, die Wirkung der Antibabypille reduziert.
Schon wichtig, ne?
Das. Ja, und auch Wirkungen, Wechselwirkungen mit Blutverdünnern. Und zum Beispiel, was sehr beeindruckend ist, also wir haben sehr viele Menschen, die dank einer Mikronährstoffstrategie ihre und Ernährungsmedizin ihre Blutdruckmittel deutlich reduzieren oder absetzen konnten oder einfach gar nicht brauchten. Magnesium und Blutdrucksenker, so würde ich aber, wenn man eins noch am Start hat von den Medikamenten, nicht zeitgleich abnehmen. Also auch hier fände ich 2 Stunden Abstand bei der Einnahme klug. Ansonsten kann es passieren, dass der Blutdruck, je nachdem, wie man drauf reagiert, stark absinkt. Dann gibt es zum Beispiel auch noch Wechselwirkungen, die auch schon einige vielleicht kennen. Statine. Statine, also Cholesterinsenker, hemmen die Synthese von Cholesterin, sind aber auch mit einer Abnahme von Q10-Konzentrationen im Blut. Also auch hier gibt es eine Wechselwirkung. Dann gibt es Wechselwirkungen zwischen Magensäureblockern bei einer Ulkustherapie oder Gastritistherapie, auch mit Coenzym Q10 und Vitamin B12. Das heißt, wir haben allein hierzulande bei 40% der älteren Menschen über 60 als Folge einer Gastritis unter diesen Medikamenten einen schweren B12-Mangel. Und im Hinblick auf diese B12-Unterversorgung ist so eine langfristige Medikation echt problematisch, wenn man dann zum Beispiel keine B-Vitamine substituiert. Ich mache mal noch ein bisschen weiter. Wie kann man sich denn überhaupt vorstellen, wie es zu solchen Wechselwirkungen kommt? Es gibt zum Beispiel Stoffe, die im Verdauungstrakt Komplexe bilden. Und diese Komplexe sind einfach zu groß, um dann noch gut resorbiert zu werden. Und der bekannteste Vertreter dieser Komplexbildner ist das Calcium. Viele von allen da draußen haben vielleicht schon mal gehört, dass man Antibiotika nicht mit Milch annehmen sollte. Das ist in dem Fall nicht, dass die Milch die böse ist oder das Milcheiweiß. Das enthaltene Calcium ist das Problem. Deswegen, ne, sagt man nicht mit Milch einnehmen, vor allen Dingen solche Medikamente wie Tetrazykline oder Osteoporosemittel und so weiter. Aber auch das Levothyroxin, ein Schilddrüsenpräparat, kann durch Calcium-Einnahme gesenkt werden. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Oder es gibt auch andere Nährstoffe, die sich bei der Resorption entweder gegenseitig stören. Ne? Auch das kann sein. Also deswegen sagt man auch zum Beispiel, Inhaltsstoffe von Orangen, Äpfeln oder Grapefruitsaft können die Resorption von bestimmten Arzneistoffen aus dem Darm verhindern. Also das können zum Beispiel gerade auch Antibiotika sein. Auch da sollte man im Zweifel, finde ich, auch den Apotheker immer noch mal fragen, wenn man jetzt nicht einen erfahrenen ärztlichen Ansprechpartner hat. Wie ist das zu beachten?
Als nächstes hat uns Cornelia geschrieben, die als Langzeitvegetarierin immer wieder mit dem Thema Nährstoffmangel zu tun hat. Sie nimmt deshalb gerade hochdosiert Vitamin B1, B2 und B6 sowie Q10 ein. Und da sie keine Kapseln schlucken kann, öffnet sie die Vitaminkapseln und nimmt das Pulver mit etwas Wasser ein. Und die Gelkapseln von Q10 beißt sie auf. Und sie fragt, ist das überhaupt okay so? Oder kommen die Nährstoffe dann gar nicht in meinem Blut an?
Also ich möchte noch mal ganz kurz darauf eingehen, was man genau braucht, wenn man jetzt vegetarisch, vegan lebt. Also es ist ja nicht nur B12, es kommt ja auch auf die Omega-3-Fettsäuren an, auf andere B-Vitamine, aber auch auf Eisen, Zink, Selen, Jod, Calcium. All das sind vor allen Dingen kritische Nährstoffe, die leider bei der Ernährungsweise bei sehr vielen, wenn man danach misst, zu kurz kommen. Um mal die Frage jetzt zu beantworten, sehr, sehr viele Nahrungsergänzungen und Wirkstoffe kann man theoretisch wirklich die Kapsel öffnen und so einnehmen. Wir wissen, dass auch Q10 teilweise gesprüht wird, aber ich glaube, dann sollte sie statt einer Kapsel sich bei Q10 auf einen Spray eher einigen. Und was man auch sagen muss, es gibt allerdings Präparate, die man wirklich als Kapsel schlucken muss, weil sie sonst diesen First Pass der doch sehr aggressiven und nicht so gutmütigen Magensäure nicht überstehen würden. Das ist zum Beispiel die Einnahme von Enzymen oder die Einnahme von Probiotika-Kapseln. Deswegen, Enzyme machen ja auch bei sehr vielen Symptomen oder auch zur Vorsorge bei Verdauungsschwäche Sinn. Die müsste sie dann wirklich als Kapsel schlucken. Und ansonsten würde ich in dem Fall dringend empfehlen, auch mal zu investieren und einen Laborstatus auch der kritischen Substanzen zu machen, aber dass man dann nicht wieder das Selen aus dem Serum abgenommen bekommt, dann muss man wirklich wissen, welchen Wert man wo bestimmt und dass man die aktiven B-Vitamine bestimmt und nicht nur B1 oder B3 oder B6. Das ist ein bisschen jetzt komplizierter. Das gehört eigentlich in das ärztliche Repertoire dieser modernen Präventivmedizin. Nicht, dass man dann Geld ausgibt und hat so ein halb aussagekräftigen Blutwert. Und sie sollte eine sehr, sehr gute Omega-3-Quelle nutzen, wie wir das schon öfter hier besprochen haben.
Die nächste Hörerin hat im letzten Jahr ihre Schilddrüse komplett entfernt bekommen und zur OP-Vorbereitung wurde unter anderem auch ein großes Blutbild gemacht und da stellte sich heraus, dass ihr Vitamin-D-Spiegel so unterirdisch gering war, dass der Wert gar nicht mehr gemessen werden konnte. In Folge wurden ihr 20.000 Einheiten Vitamin D pro Woche verschrieben. Damit erreichte sie 4 Monate später einen Wert von 17,9, immer noch zu niedrig. Und seit 6 Monaten fügt sie nun das Doppelte an Vitamin D zu, also 2x pro Woche 20.000 Einheiten. Nun ist sie bei dem Wert 25 gelandet. Parallel dazu nimmt sie L-Thyroxin in Höhe von 150. Und sie fragt nun, wie kann es zu diesem unfassbar schlechten Vitamin-D-Wert überhaupt kommen? Und sollte sie diese hohe Dosis nun dauerhaft einnehmen, auch im Sommer, wenn die Sonne viel mehr scheint?
Also erstmal hat mir der Fall auch viel zu denken gegeben. Zum einen, warum man die Schilddrüse komplett entfernen musste. Also das ist ja eher ein Trend. Normal ist man immer geneigt, auch einen Rest von der Schilddrüse zu lassen, um noch eine Restorganfunktion zu lassen. Das heißt, man macht ja denjenigen abhängig von einer lebenslangen Gabe von Hormonen. Das ist eine Lücke, die ich jetzt so nicht weiß. Und was ich aber auch, bevor ich jetzt auf diese Frage konkret eingehen will, anmerken will, es gibt gerade bei Patientinnen und Patienten mit Hashimoto, Thyreoiditis zum Beispiel, und einem Vitamin-D-Mangel häufiger Schilddrüsenfehlfunktion. Also ich frage mich gerade, ob nicht ein langjährig unerkannter, nicht adäquat substituierter Vitamin-D-Spiegel die Misere der Schilddrüse begünstigt haben könnte. Mhm. Das ist natürlich, jetzt tut mir echt leid für diejenige, die dazu hat, die sich denkt, oh Mann, ey, hätte ich das mal eher gewusst. Ne? Also wir gucken hier ganz positiv nach vorne, aber für alle diejenigen, die jetzt aus dieser Frage was für sich lernen können. Das heißt, wir wissen wirklich, dass Menschen mit zu niedrigem Vitamin-D-Spiegel im Blut auch häufiger erhöhte Schilddrüsenantikörper haben. Das ist auch ein Fakt. Das heißt, in mehreren Studien hat man gezeigt, dass bei Menschen diese Korrelation ist, Vitamin-D-Spiegel und gestörte Schilddrüse. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, dass die Vitamin-D-Versorgung jetzt auch unabhängig, ob die Schilddrüse noch drin ist oder draußen ist, verbessert wird. Wir wissen, dass die Sonne allein nicht reicht. Und wir wissen auch, dass je älter wir werden, wir einen zunehmenden Bedarf haben. Das kann ja jetzt auch bei der Betroffenen der Fall sein. Sie wird gerade älter, hat einen höheren Bedarf, substituiert dafür einfach nicht angemessen genug. Und ich würde ihr Folgendes vorschlagen. Sie muss das individuell angehen, wie jeder von uns. Es gibt ja Referenzwerte, die gibt es einmal in Nanogramm pro Milliliter und einmal in Nanomol pro Liter. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Ihr Wert war 17,9. Ich nehme an, also der war Nanogramm pro Milliliter. Und sie sollte dann anstreben, dass sie so wirklich über 30, am besten 50 bis 60 Nanogramm pro Milliliter kommt. Dann ist sie in einem guten Normbereich. Und das heißt, sie sollte auf eine tägliche Dosis umsteigen und das auch mit ihrem betreuenden Praxisteam dann kontrollieren lassen. Also man hat ja auch verschiedene Schemata. Man gibt dann so und so viele Einheiten, um einen Spiegel zu erreichen und kann das dann über mehrere Monate geben oder über mehrere Wochen. Ich würde das kontrolliert mit dem Labor machen. Mhm. Also entweder sie macht zum Beispiel eine Einnahme intensiver, dass sie mal über 10 Tage so 20.000 Einheiten pro Tag nimmt, dann absetzt und dann zweimal die Woche und dann den Spiegel gleich messen lässt. Oder man kann es anders machen, langsamer mit niedrigeren Dosierungen. Es gibt übrigens auch im Internet Vitamin D-Rechner. Dort kann man seinen Wert eingeben und auch das nochmal ausrechnen, also sich da auch ein bisschen abfedern. Aber das muss man individuell hausärztlich machen und das ist eigentlich auch gängige Praxis. Ich glaube, sie ist aber generell besser beraten, wenn sie täglich Vitamin D einnimmt, bei höheren Dosierungen dann auch gerne mit einer kleinen K2-Dosis und dann sollte sie das hinbekommen. Und jetzt wirklich das auch ernst nehmen, weil dann kann sie auch davon sehr, sehr viel profitieren.
Die nächste Hörerin Kirsten möchte deine Meinung wissen zu Bakterienkulturen. Die werden ja gerade überall angeboten für eine bessere Darmflora, für eine strahlendere Haut, zur Ankurbelung des Energiestoffwechsels oder einen stabileren Blutzuckerspiegel. Also viele, viele Kapseln gibt es da in vielen verschiedenen Tütchen. Und Kirsten fragt nun, würden Sie es grundsätzlich empfehlen, Bakterienkulturen für irgendetwas einzunehmen?
Also hier gibt es viel Licht und viel Schatten. Also man muss ganz klar sagen, man kann durch die Einnahme von Probiotika absolut gesundheitlichen Nutzen von sich tragen. Aber die Basis eines gesunden Darms muss immer die Ernährung sein. Und man muss auch sehen, das Darmmikrobiom ist so individuell. Das heißt, der eine kann ein Probiotikum sehr gut vertragen, der andere kann es nicht gut vertragen. Man muss schauen, ist diese Art von Probiotikum für mich gut verträglich? Und deswegen muss man das wirklich sehr, sehr, sehr individuell sehen. Was ich noch dringend hier anmerken muss, bei einer akuten Gastroenteritis würde ich keine Mikroorganismen einnehmen, die lebende Kulturen haben. Und dann würde ich auch schauen, ob das jemand ist, der sehr immunschwach ist. Dann würde ich jetzt auch nicht unbedingt lebende Mikroorganismen einsetzen. Auch gibt es die Frage, hat jemand eine Histaminintoleranz? Es gibt ja auch Stämme, die eher histaminbildend sind. Das heißt, die Zusammensetzung der Probiotika muss auch clever ausgewählt sein. Und das heißt, ich wäre vorsichtig auf eine eigenständige jetzt Nahrungsergänzung oder Selbstbehandlung, wenn ich da auch andere Ansätze damit verzögere. Also es gehört schon dann auch in eine professionell gute Hand. Und dann kann man damit auch sehr, sehr viel, sehr Gutes erreichen. Wird im Moment aber auch sehr, sehr viel geforscht, wenn es da auch nochmal sehr konkrete Infos gibt, werden wir die auf jeden Fall auch hier nochmal ansprechen in einer Special-Darm-Folge oder so.
Dann hat uns Luisa geschrieben, 29 Jahre alt, die schon lange nach dem Doc-Fleck-Prinzip lebt. Zum Beispiel nimmt sie schon seit einigen Jahren täglich Omega-3-Öl ein und auch seit längerer Zeit B-Vitamine gemäß der Dosierung im Energy-Buch. Und vor ein paar Wochen hat sie nun mal eine Blutbildanalyse machen lassen und dabei kam heraus, beide Werte hatten ein sehr schlechtes Ergebnis. Also ihr Omega-3-Index lag mit 5,2 im mittleren bis schlechten Feld und auch bei ihrem B12-Wert kam ein erschreckend niedriger Wert raus. Dadurch ist sie jetzt sehr demotiviert und auch traurig, weil sie an sich dachte, sie versorgt sich gut und fragt nun, kann es sein, dass ich eine Aufnahmestörung habe? Wenn ja, wie finde ich das heraus? Denn ihr Hausarzt konnte ihr dafür bisher keine Erklärung liefern. Noch zu ihr, sie ernährt sich sehr pflanzenbetont, isst kaum Fisch und Fleisch.
Also erstens mal Grüße an diese zauberhafte Luise, dass sie so jung schon so gut auf sich aufpasst und so engagiert was für sich tut. Sie soll sich jetzt auch durch diese nicht so Top-Ergebnisse nicht schrecken lassen. Ich vermute als eine Erklärung, dass sie sich zwar in Anführungsstrichen sehr gesund oder bemüht, gesund zu ernähren, aber dass es nicht ausgewogen und vielfältig genug ist. Also dass sie da einen riesigen Bedarf eigentlich hat, weil ihre Ernährung, ja, wenn sie kaum Fisch isst und kaum Fleisch, nicht diese klassische schon B-Vitamin-Aufsättigung hat. Das heißt, sie hat per se schon hohen Bedarf an B-Vitamin und auch an Omega-3. Wir wissen jetzt nicht, ob sie vielleicht auch noch eine entzündliche Dynamik im Körper hat, eine erkannte oder unerkannte Autoimmunerkrankung. Das heißt, vielleicht hat sie einen hohen Bedarf und wie sie selber schon gedacht hat, vielleicht resorbiert ihr Darm oder ihre Magenschleimhaut nicht so gut. Es gibt ja auch erstens mal Vitamin B12-Resorptionsstörungen. Das gibt es. Das kann man zum Beispiel auch fachärztlich abklären lassen. Und in ihrem Fall würde ich es so machen, wenn sie eine gute Omega-3-Quelle hat. Sie bezieht ja von frisch gepressten Ölen und Omega-Safe-Patenten, würde ich die Dosis anpassen. Ich würde dann auch wirklich eine höhere Dosis einnehmen. Es gibt ja auch Forte-Präparate, die nochmal ein bisschen höheren Anteil an DHA-EPA-Gehalt haben. Auch das kann sie sich bei entsprechenden Adressen besorgen. Und ich würde zum Zweiten hinterfragen, was ist die Quelle ihrer Nahrungsergänzung? Da sind wir bei dem Thema Qualität. Das ist etwas, was auch im Kollegenkreis schon öfter diskutiert wurde, dass es auffällig ist, dass wenn man Blutwerte bestimmt, zum Beispiel Zink, Selen, Magnesium, Mangan oder anderes, und sagt dann, sie haben Zink-, Selenmangel und Magnesiummangel und Patienten erzählen dann auf einmal, ja, das nehme ich doch ein. Dann wird man unter Umständen doch ein bisschen stutzig. Das heißt, die können ja nicht alle jetzt eine Aufnahmestörung haben. Ne? Das heißt, das ist das Problem, dass wir das Nahrungsergänzungsunternehmen, Problem ist, dass die unter das Lebensmittelrecht fallen und deswegen sehr hohe Schwankungen in der Abfüllung vorliegen können. Und das ist der Verdacht, der auch schon bei einer Fortbildung von einer Kollegin geäußert wurde. Das heißt, es könnte sein, entweder sie nimmt es schlecht auf, weil es jetzt beide Werte betrifft, tippe ich auch auf sowas und Mangelernährung. Und ich würde mir einfach auch mal eine andere B-Vitamin-Quelle zusätzlich suchen. Mhm. Vielleicht isst sie mal ein bisschen öfter auch mal nochmal was mit B-Vitamin und Omega-3. Ich will jetzt nicht konvertieren und missionieren. Aber so, glaube ich, wird sie langfristig deutlich besser fahren und die Ernährung mal hinterfragen. Und alles Gute.
Nun geben wir hier keine Herstellertipps, aber kann man sagen, wer seine Produkte in der Apotheke oder im Reformhaus kauft, ist schon mal auf der sicheren Seite? Oder gibt es sonst allgemeingültige Tipps, woran ich als Kunde erkennen kann, welche Produkte wirklich hochwertig sind und das enthalten, was außen drauf steht? Das ist ja immer das große Problem. Wo finde ich das, was mir wirklich gut tut?
Also hier kann ich mal alle da draußen erleichtern, in dem Sinne, ich sehe mich teilweise vor dem gleichen Problem. Also, weil ich ja so versuche, als Detektiv auch immer am Puls der Zeit zu sein und auch die Qualität für mich selbst, für meine Liebsten, aber auch für alle, die ich da betreue, zu halten. Also, was man ganz klar sagen muss, es gibt inzwischen für die Omega-3-Versorgung schon ein paar Schlagworte, mit denen auch alle, die das jetzt hören, zu einer sehr, sehr guten Quelle finden. Bei Omega-3, finde ich, muss man auf die Haltbarkeit achten. Und ein Omega-3 empfehle ich jetzt nicht nur zwingend aus Kapseln. Ich meine, eine Kapsel könnte man mal schlucken, wenn man jetzt mal 2 Wochen lang weg ist und nicht mit einem Flieger irgendwie eine lange Ölflasche mitnehmen will. Oder es gibt ja auch kleine Ölfläschchen, so muss man das ja auch sehen. Aber ich bitte hier zu achten auf Patente, die Omega-3-Quellen patentiert pressen. Das ist wirklich eine solide Garantie, dass das Öl während des Pressverfahrens nicht in Kontakt gekommen ist mit Licht, Hitze, Sauerstoff. Das ist nämlich das Problem, wenn ein Öl, egal ob es jetzt an der Apotheke, im Reformhaus, im Internet steht, in einer dunklen Flasche ist, haben wir immer noch als Verbraucher keine Garantie, wie wurde es denn gepresst, bevor es in die dunkle Flasche kommt. Und deswegen brauchen solche Omega-3-Öle immer ein Patent Omega-Safe. Omega-Safe, dann kommt man wirklich an dieser Quelle raus. Und ich persönlich mache es so, und so empfehlen wir es in der Praxis gerne, dass man wirklich diese Sache Omega-3-Nahrungsergänzung auch meistens wirklich frisch bei Herstellern bestellt, die das dann wirklich ganz frisch pressen. Und dann bekommt man ein Öl nach Hause geschickt, was 5 Tage alt ist. Und das macht halt einen Unterschied. Diese Frische bekommst du halt nicht so leicht von einem Präparat, was jetzt schon länger im Regal steht. Und das schmeckt man auch, den Unterschied. Und bei allen anderen Sachen, Kapseln etc., würde ich immer schauen, ist es eine rein Substanzenherstellerfirma? Arbeiten die mit wirklichen reinen Substanzen? Gibt es da Zertifikate von Laboren? Das Problem ist ja auch manchmal, dass man sieht, Hersteller geben sich selber Zertifikate. Also das wäre so, wie wenn man sich selber einen Orden ausdenkt und den dann selber draufklebt. Also es gibt leider, glaube ich, für Ergänzungen noch kein so ein Demeter-Label. Das wäre dann noch besser. Und man kann es am besten rauskriegen, indem man auch merkt, wie man sich damit fühlt. Und wenn man auch im Labor bestimmte Kontrollen machen lässt. Also, und natürlich, wer ist der Absender? Also hier kann ja jeder, der das Thema gern vertiefen will, mal recherchieren. Leider sind auch viele Nahrungsergänzungsfirmen inzwischen verkauft worden an große Pharmafirmen oder Fonds, wo man dann auch hofft, dass die Qualität gleich bleibt. Ne? Fangen dann eher klein an. Also das ist, finde ich, gar kein einfaches Thema, weil ich persönlich selbst immer gerne wissen würde wollen, wo kommt was her, was ist da in der Kapsel. Ich kann jetzt nicht jede Kapsel, die ich selber schlucke, nochmal in Labor geben zum Schwermetallcheck. Aber bei Ölen habe ich das interessanterweise mal selbst früher gemacht und war dann erstaunt über die Qualität. Deswegen bin ich da auch so empfindlich und empfehle wirklich auf gute Hersteller zu achten, ja.
Und nochmal ganz kurz zu Vitamin D und Magnesium. Also reicht es dann, ins Reformhaus zu gehen oder in die Apotheke, oder kann man auch da Pech haben?
Man kann überall Glück und Pech haben, weil in der Apotheke gibt es sehr viele tolle Präparate. Allerdings die Nahrungsergänzungslinien, die sind ja erst in den letzten Jahren entstanden. Da merkt man wegen des Prozesses, was in die Apotheken kommt, dass viele dann den Prozess, um in die Apotheke zu kommen, gar nicht mehr machen. Das heißt, man findet inzwischen auch im Internet sehr, sehr gute Nahrungsergänzungen. Ne? Und an der Apotheke gibt es aber auch sicher Nahrungsergänzungen, die sehr, sehr gut sind. Man muss nur immer gucken, ist das von einem Reinsubstanzenhersteller? Ne? Man muss dann, wenn jetzt zum Beispiel ein Präparat dann, um in die Apotheke zu kommen, müssten die, glaube ich, einen riesigen Prozess abwickeln. Deswegen gibt es viele Präparate nicht in der Apotheke und im Internet, sondern nur noch im Internet. Das ist auch eine Sache, weil ich mich manchmal gefragt habe, warum gibt es denn das jetzt nicht in der Apotheke? Ne?
Okay.
Also ich habe einen ganzen Fundus von Sachen, die man nur in der Apotheke kriegt. Mein Öl kaufe ich direkt vom Hersteller übers Internet, Nahrungsergänzung auch im Internet oder bei einer kleinen Apotheke. Also so eine kleine Mischung. Und bin aber immer mit der großen Lupe unterwegs. Mit der großen Lupe und brauche da, wünsche mir Transparenz, auch für mich selber.
Alles klar. So, unsere Zeit ist leider um für heute.
Das ist mal dein magischer Satz. Gong.
Es gibt ganz, ganz viel dazu zu sagen noch. Und ja, aber jetzt müssen wir leider aufhören.
Wir werden weitermachen.
Ja.
Das ist ein wichtiges Thema.
Können wir wirklich noch eine Folge zu machen.
Ja.
Nächstes Mal sprechen wir erstmal über einen ganz großen Energieräuber, die Fettleber. Leider bleibt die viel zu oft und über einen langen Zeitraum unerkannt. Und wir gucken uns deshalb Risikofaktoren an, die Symptome, aber auch neueste Forschungsergebnisse zur Heilung. Falls ihr bis dahin noch Fragen habt zu euch oder zu der Gesundheit von lieben Verwandten oder Freunden, schreibt uns gern an podcast@docfleck.com. Unser Podcast erscheint jeden Mittwoch auf RTL Plus oder den üblichen anderen Plattformen. Und wenn euch unsere Folgen gefallen, schenkt uns gerne ein paar Sterne auf Spotify oder hinterlasst uns eine Bewertung bei Apple Podcast. Vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Tschüss und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Macht was draus. Ich hoffe, es hat viel Anregung und Inspiration gebracht. Alles Liebe und bis dann. Zum Schluss habe ich noch einen liebevollen Hinweis für euch. Liebe Freunde von Doc Fleck, ihr wisst ja, es ist mir eine absolute Herzensangelegenheit, Menschen dabei zu unterstützen, mehr Energie, mehr Leistungskraft und vor allem viel Gesundheit bis ins hohe Alter zu haben. Und genau dafür habe ich einen wunderbaren digitalen Ratgeber entwickelt, den ich allen Interessierten da draußen gerne schenken möchte. Ihr findet darin viele Praxistipps rund um einen gesunden, energiebringenden Lebensstil und 5 köstliche neue Schlankbooster-Rezepte. Das Wohlfühlgewicht, wenn man es möchte, kommt dann auch mit Genuss und Freude von ganz allein. Ihr findet den Ratgeber über den Link in der Folgenbeschreibung und könnt ihn euch ganz einfach kostenlos herunterladen. Also macht was draus und habt bitte viel Freude und Genuss mit dem neuen Wissen.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.